Die Schwierigkeiten, sich da auf einen europäischen Standard zu einigen, wie Dinge getestet werden, wie sie vermessen werden, wie Produkte oder Materialien spezifiziert werden. Ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, auf eine gemeinsame Sprache zu kommen, dass man sagt, jawohl, das ist hier getestet. Also einfach dieses Anerkennen von gegenseitigen Zertifizierungen, von gegenseitigen Qualitätsstandards. Klar, bei aller Vorsicht und bei aller Prüfung würde eine ganze Menge bringen.
Willkommen zum heutigen TPG-Podcast und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema Rüstungsprojekte, wie sie schneller und besser werden können. Sie stehen ja heute unter einem enormen Druck, die Rüstungsprojekte. Einerseits müssen sie schneller umgesetzt werden als je zuvor, um auf neue Bedrohungen reagieren zu können. Andererseits gibt es viele Vorschriften, politische Abstimmungen und komplexe Prozesse, die Zeit kosten. Das Ergebnis, oft vergehen Jahre, bis dringend benötigte Ausrüstung tatsächlich verfügbar ist, und das kann im Ernstfall gravierende Folgen haben. Gleichzeitig verändert sich die Rüstungsindustrie natürlich selbst. Lieferketten müssen robuster werden, neue digitale Methoden wie modellbasierte Entwicklung bringen frischen Wind und Cybersicherheit spielt eine immer größere Rolle. Doch wie lassen sich diese Herausforderungen meistern? Darüber spreche ich heute mit Projektexperten Dr. Thomas Henkelmann, der lange Jahre Unternehmen für große komplexe Rüstungsprojekte begleitet hat. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf die typischen Stolpersteine in dieser Branche und darauf, welche Lösungen und neuen Ansätze dabei helfen können, Projekte schneller, effizienter und zukunftssicherer zu machen. Hallo Thomas, schön, dass du heute Zeit für uns hast.
Hallo Tina, vielen Dank für die Einladung. Ein spannendes Thema und ich bin mal gespannt auf deine Fragen.
Bei Rüstungsprojekten vergehen ja oft viele Jahre. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, vom ersten Bedarf bis zur Lieferung, Bürokratie, Genehmigung und Abstimmungen bremsen da den Prozess. Warum dauert das in Deutschland traditionell so lange und kannst du uns da ein typisches Beispiel geben, dass wir uns das auch mal vorstellen können?
Naja, Rüstungsprojekte sind ja oft durch komplexe Genehmigungsprozesse, viele Abstimmungsschleifen und viel Bürokratie geprägt. Darüber beschweren sich ja alle Unternehmen, ja, dass Bürokratie immer schlimmer wird. Typisches Beispiel, auch bei einem unserer tatsächlichen Kunden, ist die Beschaffung neuer Fahrzeuge, bei der von der Bedarfsermittlung bis zur Auslieferung oft Jahre vergehen. Kurze Legislaturperioden, ja, tun das Ihrige dazu, die reichen einfach nicht zur Umsetzung der Projekte. Da ändern sich Anforderungen, während die Projekte laufen, da ändern sich Budgetdiskussionen, während die Projekte laufen, und das führt regelmäßig zur Unterbrechung der Prozesse und manchmal sogar zeit- und neuaufwendigen Neustart. Das heißt, man beginnt diese Beschaffungsprojekte zum Teil 2-3 Mal, weil sie innerhalb von 4 Jahren gar nicht umzusetzen sind.
Das ist natürlich enorm, ja. Jetzt hat die Politik sogenannte Beschleunigungsgesetze verabschiedet, um diese Prozesse zu vereinfachen. Spürt man das schon im Projektalltag? Und wenn ja, wo?
Naja, das wird jetzt viel Wind drum gemacht, ganz ehrlich. Ja. In den letzten 5 Jahren wurden ca. 20 Beschleunigungsgesetze verabschiedet, in unterschiedlichsten Bereichen, ja, von Solar bis zur Flächengewinnung und was weiß ich allem. Also erste Erleichterungen sind schon spürbar bei unseren Kunden und verkürzte Entscheidungswege auch, aber das ist nur Teilbereiche und sicher nicht flächendeckend. Also da gibt es noch viel zu tun. Und wie gesagt, die werden immer schön dargestellt, aber so viel passiert
ja. Ja, es ist ja mal die Frage, was wird vorne diskutiert und was kommt hinten dabei raus? Das kennen wir ja nicht nur in der Rüstungsindustrie. Genau. Was müsste sich denn deiner Meinung nach dann noch ändern, damit eben die dringend benötigte Ausrüstung wirklich schneller verfügbar wird? Also hast du da einen Tipp oder eine Idee?
Naja, sicher das Thema, mit dem wir bei unseren Kunden ja auch unterwegs sind mit unserer Projektressourcen- und Portfolio-Management-Lösung. Konsequente Digitalisierung der Prozesse und sicher die stärkere Verzahnung von Politik, Behörden und Industrie. Ich denke, die Entscheidungsbefugnisse müssen klarer verteilt werden. Doppelprüfungen gibt es ja auch immer wieder, ja, dass noch jemand irgendwas dazu beitragen muss und vielleicht kommt der TÜV hinterher auch noch und nimmt die Sachen ab. Das macht das alles ja nicht schneller. Die Umwidmung von Produktionsflächen und Anlagen und Personal wird ja auch halt gerade heiß diskutiert, ja, gerade aus dem Automotive-Umfeld. Die bietet eine große Chance auch, glaube ich, für Deutschland. Denn ich meine, wer weiß es schon besser, wie man mit hoher Qualität auch hohe Stückzahlen liefert, wenn nicht diese Branche. Also da erwarte ich zum ersten Mal einen tatsächlichen echte Beschleunigung und echten Umbruch. Da sind Maschinen da, da sind Flächen da, da sind Leute da. Das könnte eine Menge
bringen. Stimmt, tatsächlich. Das könnte jetzt echt mal eine Win-Win-Situation ergeben, ne? Also, ja. Ja, genau.
Für beide Seiten, ganz klar.
normalerweise werden ja die Aufträge öffentlich ausgeschrieben, Wettbewerb und faire Preise zu sichern. Doch das dauert ja auch immer so lange. Bei manchen Rüstungsprojekten wird es deshalb direkt an den Hersteller vergeben. Wie lässt sich denn dieser Spagat zwischen schneller Beschaffung und transparenter, fairer Vergabe lösen? Hast du da Einblicke?
Ja, ganz kurz, das hören wir auch mal wieder von unseren Kunden. Die meisten sagen natürlich, am besten wären klare und standardisierte Verfahren, um sowohl die Geschwindigkeit als auch die Nachvollziehbarkeit zu sichern. Ja, das Schlimmste ist ja, wenn dann sozusagen eine Ausschreibung angefochten wird, dann beginnt man ja auch manchmal nach Jahren wieder bei Null. Und da helfen natürlich digitale Plattformen, einfach Vergaben effizienter und transparenter zu gestalten.
Wenn die Vergabeverfahren stark abgekürzt werden, also sinkt dann Vertrauen oder Qualität? Also wenn du sagst, digital kann helfen, ja, Strukturen können hier helfen, aber wie schnell darf es denn überhaupt werden, um das noch zu gewährleisten, dass hier Qualität nicht...
Ja, zweischneidiges Schwert natürlich wie immer. Ich meine, wenn die Vergabeverfahren stark abgekürzt werden, besteht natürlich das Risiko, dass so zentrale Prinzipien wie Transparenz, Fairness und Nachvollziehbarkeit leiden. Ja, ein zu schneller Prozess kann führen, dass Prüfschritte ausgelassen werden. Das wäre schlecht für die Qualität und dann muss man auch wieder nachbessern. Also das ist sozusagen die Negativseite. Mit minderwertigen Produkten oder Dienstleistungen bringt es ja auch nichts, weil es sich einfach langfristig negativ auf die Einsatzfähigkeit und Sicherheit der Streitkräfte auswirken wird. Vertrauen der Öffentlichkeit darf man auch nicht vernachlässigen, wenn man da mitbekommt, dass wie auch immer gemauschelt wird oder der kriegt den Auftrag wird es mit Sicherheit dazu führen, dass Unternehmen auch von vornherein sagen, da machen wir gar nicht mehr mit, ja, was schlecht wäre für das Thema Innovation, was schlecht wäre für das Thema Wettbewerbsfähigkeit. Also zu starke Beschleunigung, ja, wie gesagt, Korruption und Interessenskonflikte könnten damit reinkommen. Insgesamt ist irgendwie allen klar, dass wir schneller werden müssen, aber genau an diesem Spagat, wie du schon sagst, der ja auch immer wehtut, wenn man ihn nicht geübt hat, arbeiten alle, ja, dort einerseits schneller zu werden, Transparenz aber beizubehalten und vor allem die Qualität der Lieferung hochzuhalten. Da gibt es ja nachher nochmal vielleicht ein paar Beispiele, wo es nicht so gut funktioniert hat.
Würdest du aber generell sagen, wir sind auf einem guten Weg oder wir arbeiten noch dran, dass der Weg gut wird?
Doch, es bewegt sich viel. Man kriegt ja auch viel mit in der Presse, ja, und in aller Munde ist natürlich immer Rheinmetall hoch und runter, ja, die ihre Produktion wirklich sagenhaft hochgefahren haben und auch deutlich schnellere, sage ich mal, Liefermöglichkeiten haben. Ja, wenn man sich früher überlegt hat, was es bedeutet hat, auch nur Rüstungsgüter zu exportieren, da waren ja schon 2 Jahre durch. Das schafft man innerhalb von Monaten inzwischen, weil sozusagen der Weg schon eingeschlagen ist und bewährt ist. Also da tut sich tatsächlich vieles, weil man hat ja auch keine Zeit. Ja, das muss ja jetzt passieren.
So ist es. Genau. Schauen wir mal auf Lieferketten und Produktion. Viele Komponenten wie zum Beispiel Munition oder Spezialbauteile kommen ja von wenigen Herstellern weltweit. Gerade in Krisenzeiten führt das ja auch mal zu Engpässen. Wie groß sind denn diese Abhängigkeiten tatsächlich und wie wirken die sich auf laufende Projekte aus?
Das stimmt absolut. Also die Abhängigkeit von wenigen, oft internationalen Zulieferern ist in der Rüstungsbranche wirklich besonders hoch. Also viele Schlüsselkomponenten, spezielle Elektronik, Munition oder auch Bauteile werden wirklich nur von wenigen Herstellern weltweit produziert. Das führt natürlich zu Verzögerung, zu Knappheit und eben auch zu Ausfällen, weil ja die ganze Lieferkette letztendlich da dran hängt. Ja, da reicht ja tatsächlich ein kleinerer Hersteller, der vielleicht Spezialschrauben herstellt und der das sozusagen jetzt nicht schafft, dass bestimmte Dinge nicht montiert werden können, obwohl es insgesamt 0,004% der Projektkosten ausmacht. Aber genau diese komplexe Lieferkette macht viel aus. Und für laufende Projekte bedeutet es natürlich immer, dass Zeitpläne nicht eingehalten werden können, was zu zusätzlichen Kosten führt. Und da werden wir nachher sicher mal drüber sprechen. Für Projektleiter heißt das, dass das Thema Risikomanagement und flexibles Agieren auf diese Probleme immer wichtiger werden wird. Also auch vorausschauendes Risikomanagement, ja, wo vielleicht KI-Komponenten nochmal mit ins Spiel kommt. Aber wie gesagt, da können wir ja später nochmal drüber sprechen, wenn es darum geht, wie sich die Auswirkungen im Projektmanagement dann zeigen.
Gibt es schon irgendwie Ideen oder Pläne, was man tun kann, also unternehmensseitig oder politikseitig, um die Lieferketten robuster zu machen?
Ja, leichter gesagt als getan. Ich meine, die Diversifizierung der Lieferantenbasis und Aufbau strategischer Reserven ist natürlich entscheidend und wichtig. Da kann man ein bisschen daran glauben, dass die europäischen Produktionskapazitäten langsam aufgebaut werden und wir da mehr Resilienz reinbekommen. Da ist aber auch noch viel Nationalinteresse mit dabei und da werden viele Süppchen auch noch im eigenen Topf gekocht. Also das ist auch ein ganz schwieriges Thema manchmal, dass man wirklich ein europäisches Rüstungsvorhaben und Projekt durchzieht, statt 12 Länderprojekte zu einem
Vorhaben. Ja, und dann sind wir wahrscheinlich auch wieder bei dem Thema Ausschreibungen. Es müsste natürlich dann auch sehr transparent alles laufen, sonst motiviere ich ja andere Unternehmen nicht, da auch mit einzusteigen, wenn es dann eh klar ist, der andere kriegt's.
Ja, und dann will jedes Land natürlich vom Kuchen auch seinen Teil abhaben und alle möglichst viel. Und das ist ja mein Rüstungsbudget und ich kann damit gut dastehen. Also das ist immer so leicht gesagt, ja, dass man das fair verteilt und auch gemeinsam auf ein Projekt hinarbeitet. Wir haben ja selber einige Projekte in dem Umfeld auch begleitet und ganz häufig hört die Datenhoheit eben auch an der Landesgrenze auf. Ja, und ich darf gar nicht sehen, was die anderen machen. Nein, den Liefertermin, den haben wir in der und wir sagen dann schon, wenn wir liefern. Also wirklich bizarre Konstellationen findet man da manchmal. Tut sich einiges, aber ich glaube, da müssen auch die Europäer insgesamt noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein und Charakterstärke entwickeln, um zu sagen, das ist ein europäisches
Projekt. Und der Leidensdruck natürlich hoch genug sein. Ne?
Also, das kommt von alleine,
fürchte ich. Ja, fürchte ich auch. Aber da steigen wir jetzt lieber nicht ein, dann wird der Podcast so traurig. Die EU möchte ja die Munitionsproduktion massiv ausbauen. Was bedeutet das denn für Projektleiter? Also gibt es da neue Herausforderungen?
Klar, dieser geplante Ausbau in der EU bringt natürlich vor allem für Projektleiter zahlreiche neue Herausforderungen. Einerseits müssen sie mit einer größeren Anzahl an Partnern und neuen Produktionsstandorten zusammenarbeiten, also Projekte wirklich komplett neu aufbauen. Das heißt, die Koordination, das Projektmanagement, die Abstimmungen werden einfach komplexer. Das ist in Ordnung. Zusätzliche regulatorische Anforderungen, ja, weil jedes Land doch eigene Vorschriften und Standards hat, wie wir es gerade eben schon besprochen haben. Da ist halt noch viel Nationalität mit dabei und die müssen natürlich beachtet werden. Letztendlich geht es dann darum, dass aus Projektleitersicht ja nicht nur Time und Budget zu liefern sind, sondern eben auch Quality. Mhm. Ja, das heißt, die müssen dann schauen, dass die Qualität und Sicherheit der Produkte trotz dieser verteilten Produktionsprozesse zusammenpasst. Und gerade im Thema Munition, ja, ist es ja nicht so, dass man jetzt eine Maschine ein- oder ausschaltet, sondern die Munition ist ja dann auch letztendlich einsatzfähig, wenn sie produziert wird. Da kann man sich einfach keine Schwachstellen leisten und auch letztendlich keine schlechte Qualität leisten. Also ich glaube, für die Projektleiter wird es ganz wichtig, eben diese Risiken frühzeitig letztendlich zu erkennen, auch einzuphasen in ihrer Projektplanung, dass man eben unter Umständen auch mehr Prüfpunkte hat, ja, in der Qualitätskette.
Was es natürlich dann nicht schneller macht, aber muss sein, ne? Genau.
Das geht nicht anders in dem Umfeld, ja.
Bleiben wir gleich auch bei der zunehmenden Komplexität. Also moderne Waffensysteme bestehen ja aus vielen miteinander vernetzten Komponenten. Also da ist Software drin, Sensoren, Plattformen. Wenn wir nochmal gucken, was macht diese Projekte so komplex im Vergleich zu klassischen Industrieprojekten?
Na, wie du schon gesagt hast, das sind sicher die vielen vernetzten Komponenten, die perfekt zusammenspielen müssen, die von verschiedenen Herstellern aus verschiedenen Ländern kommen und irgendwann dann natürlich als Einheit funktionieren müssen. Ja, das heißt, dieses Thema Systemintegration nach den ursprünglichen Tests der Bauteilen wird zunehmend wichtiger werden. Und gerade diese Integration von Software, Sensorik und Plattform erhöht natürlich diese Komplexität dazu, die ständige Weiterentwicklung. Ja, wenn man sich überlegt, wie lange Entwicklungshorizonte sind, und das sind ja beim Auto tatsächlich schon irgendwas von 5 bis 7 Jahren, bis ein neues Auto auf den Markt kommt. Ja, kann man gar nicht glauben, ist aber so. Jetzt kann man sich das Ganze natürlich nochmal in der Verteidigung vorstellen, wo es nochmal komplexer und sensibler ist. Das heißt, während diese Dinge, ich sage es einfach mal so, entwickelt und produziert werden, verändert sich schon die ganze Landschaft und die ganzen Möglichkeiten so stark, dass man eigentlich fast nicht fertig wird. Ja, und da muss man sich natürlich auch neue Entwicklungskonzepte überlegen.
Also immer agiler werden sozusagen, also was ja schwierig ist, agil hier zu arbeiten, du brauchst ja.
Ja, immer agiler, immer digitaler und ja, früher hat man halt mal was zusammengebaut, geschaut, ob es funktioniert, mal was abgefeilt, irgendwann hat es dann funktioniert, das geht natürlich nicht mehr, die Zeit hat man nicht. Das heißt, hier sind natürlich auch die Industriepartner gefragt, zunehmend auf digitale Produktentwicklung zu setzen.
Jetzt hast du schon angesprochen, wie kann digitale modellbasierte Entwicklung eben helfen, solche Projekte übersichtlicher und effizienter zu steuern? Vielleicht gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein, wie sowas dann aussehen könnte.
Das ist ja eine ganz witzige Entwicklung. Ich meine, schon seit langem setzen Hersteller zum Beispiel im Spezialmaschinenbau sogenannte digitale Zwillinge ein. Dazu haben die Komponenten und Bauteile der Maschine digital nachgebildet, um die Fehlersuche eigentlich zu erleichtern, um Personal zu trainieren und es einfach transparenter zu machen, was passiert. Später haben dann diese Maschinen Unmengen von Daten ausgespuckt, mit denen diese Zwillinge gefüttert wurden, um realitätsnaher zu werden. Und dann war es möglich, vorausschauend Verschleiß und Wartung zu prognostizieren. Also ein Benefit tatsächlich für die Hersteller und auch für die Kunden. Und mit MBSE, dieser modellbasierten Entwicklung, gehen wir jetzt genau den Weg konsequent andersherum. Das heißt, wir entwickeln sozusagen digital die Produkte und die Maschinen, um dann eine ganzheitliche Sicht aufs System zu haben, das tatsächlich digital durchzutesten. Das sind natürlich sehr, sehr aufwendige Systeme, die da zum Beispiel von Dassault oder IBM letztendlich bereitgestellt werden, um das testen zu können. Das heißt, die verhalten sich wie im wirklichen Leben, also ein unglaublicher Rechenaufwand. Mhm. Aber man stellt halt relativ früh schon fest, wo es knirschen kann, wo Dinge nicht zueinander passen. Gibt es ja zum Beispiel im Bau schon auch seit vielen, vielen Jahren, fast schon Jahrzehnten, ja, um festzustellen, dass der eine Träger, den man sich halt da schön so ausgedacht hat, doch 5 Meter aus dem Haus raussteht. Ja, das hat man früher meistens später gemerkt und hat ihn abgeschnitten. Jetzt hat man inzwischen schon bei diesen digitalen Modellen die Möglichkeit, sowas vorher festzustellen.
Hast du eine Ahnung, was das preislich ausmacht? Ist es dann wesentlich günstiger oder geht es hier wirklich nur um Geschwindigkeit und Sicherheit oder Qualitätssicherheit?
Nee, es ist auch wesentlich günstiger, weil du musst ja letztendlich diese Materialien, die du dafür bräuchtest, erstmal beschaffen, die Bauteile machen, die Werkzeuge bauen. Das dauert ja alles wirklich lange und das ist ein hoher Aufwand. Und gerade so ein Prototyp, ja, da hast du ja 80% der Kosten in diesen einmal Werkzeugkosten, die du hinterher wegschmeißt. Das geht ja fast nicht mehr. Und ich glaube, das ist sozusagen der echte große Benefit, witzigerweise, bei einem Kunden von uns, bei den schwäbischen Maschinen, wie heißen sie, Maschinenfabrik, glaube ich, die haben, da habe ich mal in die Produktion reingeschaut und diese digitalen Zwillinge gesehen. Und das ist wirklich cool, ja, wenn man das sieht, wie sozusagen diese Maschinen in Echtzeit ihre Drehzahldaten und Teiledaten und was in diesen Zwilling einfüttern und der verhält sich genau gleich. Mhm. Der läuft praktisch mit der Maschine und wenn die irgendwie ein bisschen langsamer nur dreht, dann sagt der hoppla, da ist in dem Lager was kaputt, müssen wir mal gucken. Also beeindruckend, was da passiert.
Cool, ja, ja.
Ursprünglich mal für Schulungszwecke, inzwischen aber komplett vernetzt.
Wir haben vorhin schon davon gesprochen, dass es nicht so einfach ist, mit diesen ganzen Unternehmen und Ländern die Zusammenarbeit zu gewährleisten. Was sind denn so typische Fehler, die da passieren, wenn an so einem großen System gearbeitet wird?
Naja, das Schlimmste wie in jedem Projekt natürlich unklare Verantwortlichkeiten und unterschiedliche Standards führen zu Missverständnissen und Verzögerungen. Das ist ja gar nicht immer böse gemeint. Mhm. Frühzeitige Abstimmungen und klare Schnittstellen sind essentiell und speziell im Rüstungsbereich gibt es bei aller Zusammenarbeit aber immer noch große nationale Interessen. Mhm. Also ganz klar auch aus der Praxis unserer Kunden, so unterliegen zum Beispiel Teilsysteme oder ganze Projekte in internationalen Kooperationen zum Beispiel dem German Eyes Only Prinzip. Ja, das heißt, die nationale Qualität der Anwender spielt eine Rolle und wenn ich halt zufällig keinen Projektleiter habe oder keinen Ingenieur, der jetzt einen deutschen Pass hat, dann kann der in dem Projekt vielleicht nicht mitarbeiten, weil er die Daten nicht sehen darf. Also das ist noch lange nicht überwunden, hat natürlich auch systemtechnisch verrückte Herausforderungen, ja, um es einfach umzusetzen, dass an Landesgrenzen Daten völlig bizarr manchmal dann als Textdateien exportiert werden. Ja, dann werden sie praktisch mit einem Briefumschlag auf die andere Seite gebracht, in Anführungsstrichen, und dort wieder eingespielt, weil die Systeme sich nicht unterhalten dürfen. Trotzdem müssen die Leute ja zusammenarbeiten und brauchen die Informationen. Also da gibt es schon wirklich verrückte technische Lösungen auch, um das dann
oder Workarounds,
zu lösen.
Ja, dass man dann zusammenkommt. Ja, ja, ja. Aber auch, um nochmal bei Fehlern zu bleiben, also das war ja jetzt eigentlich sozusagen, wo man trotzdem einen Weg zueinander gefunden hat. Aber hast du noch irgendwie Beispiele für Fehler oder?
Nee, ich würde mal sagen, jetzt Fehler eher nicht, aber einfach die Schwierigkeiten, sich da auf einen, wie gesagt, haben wir vorhin schon angesprochen, europäischen Standard zu einigen, wie Dinge getestet werden, wie sie vermessen werden, wie Produkte oder Materialien spezifiziert werden. Ja, ich meine, das D in der DIN ist halt nun mal deutsch, ja, und ist halt keine EU-Norm, sondern eine deutsche Norm und vielleicht meinen schon alle das Gleiche und ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Nachholbedarf, auf eine gemeinsame Sprache zu kommen, dass man sagt, jawohl, das ist hier getestet. Ich meine, wir sehen es ja täglich sozusagen auch bei Leuten, die nach Deutschland kommen, die irgendwo einen Abschluss haben, die irgendwo promoviert haben, 20 Jahre schon gearbeitet haben und bei uns im Krankenhaus vielleicht gerade den Nachtdienst übernehmen dürfen, aber auch nur an der Pforte. Mhm. Also einfach dieses Anerkennen von gegenseitigen Zertifizierungen, von gegenseitigen Qualitätsstandards. Mhm. Klar, bei aller Vorsicht und bei aller Prüfung würde eine ganze Menge bringen in dem Bereich.
Wenn Ihre Projekte laufen, aber der Überblick fehlt, Ressourcen überlastet, Budgets verstreut, Entscheidungen ohne klare Datenbasis sind, dann lohnt sich ein Blick auf unser Tool. TPG Project Powerpack bringt Struktur ins Projektchaos. Sie erhalten eine zentrale Projektübersicht, smarte Ressourcensteuerung und aussagekräftiges Reporting, alles integriert in Microsoft 365 und Teams. Damit treffen Sie bessere Entscheidungen auf Basis aktueller Daten, ob über Gantt-Charts, Kanban-Boards oder automatisierte Workflows. TPG Project Powerpack, damit Projektmanagement endlich wieder richtig Spaß macht. Mehr unter www.projectpowerpack.com. Werfen wir noch einen Blick in die Cybersicherheit. Neben physischen Produkten wird ja auch die digitale Sicherheit immer wichtiger. Wir haben es ja gerade, einen akuten Fall. Cyberangriffe auf Rüstungssysteme können katastrophale Folgen haben. Wie groß ist denn die Cyberbedrohung im Rüstungsumfeld aktuell?
Ich würde mal sagen, die wird unterschätzt und zum Glück kriegt man das gar nicht mit. Ja, also die Dinge, die es mal in die Tagespresse schaffen und am nächsten Tag wieder vergessen sind, ja, wie alles, was so passiert, das sind schon die ganz großen. Ja, und natürlich haben die Unternehmen ja auch Meldepflichten dafür, aber zum Glück keine öffentlichen. Ich wage mal zu behaupten, dass jedes Rüstungsunternehmen an jedem Tag wahrscheinlich Tausende von Attacken abwehren muss. Ja, und manche kommen halt aber auch mal durch. Also die Cyberbedrohung im Rüstungsumfeld ist so hoch wie die zuvor, ganz klar. Ich meine, Rüstungssysteme und die ganze Branche sind zunehmend digital vernetzt und natürlich attraktive Ziele für die Angreifer. Mhm. Und das sind ja nicht nur die Tier-One-Hersteller sozusagen, die die Produkte tatsächlich entwickeln, sondern das geht ja durch die ganze Zuliefererkette durch. Ja, die alle, da sind ja auch kleinere und mittlere Unternehmen dabei, die diese Cybersecurity gar nicht so ohne weiteres alleine stemmen können. Da gibt es weder die IT noch die, sage ich mal, Verfahren dazu. Und natürlich kann ich an all diesen Stellen aber ja eine Schwachstelle haben. Und das macht es, glaube ich, so wahnsinnig komplex. Ein aktuelles Beispiel, hast du vielleicht angesprochen, der Hackerangriff auf Rheinmetall im Frühjahr diesen Jahres. Ja, da wurden etwa 750 Gigabyte interne Daten verwendet, also schon auch sensible Informationen zu Panzern, Liefernachweisen, Testzertifikaten. Das muss nicht immer alles geheim eingestuft sein, ja, aber diese ganzen Details, die da drin stehen, von dem Material hier bis zur Montageanweisung dort, bringt natürlich letztendlich Informationen für die Gegenseite, ja. Und selbst wenn da ein Testverfahren drin steht, was weiß ich, ein Beschusswinkel für eine Panzerung, was hält sie noch aus, dann sind daraus ja wieder Dinge ableitbar, die der Gegenseite tatsächlich helfen. Das war ja, glaube ich, irgendeine russlandnahe Hackergruppe, zumindest vermutet man das, die extrem professionell arbeiten, die mit fast beliebigen Finanzmitteln ausgerüstet sind. Das ist ja nicht der, was weiß ich, Hans Dampf, der hier mal probiert, in ein System einzusteigen, sondern das sind ja Unternehmen, ja, die im Staatsauftrag tatsächlich versuchen, andere Unternehmen ja zu überrumpeln, mal neudeutsch gesagt, oder tatsächlich dort einzudringen. Also das ist, glaube ich, an der Oberfläche, ja, okay, wieder ein Hackerangriff, aber jeden Tag Zehntausende.
Hast du da Einblicke? Kann man irgendwie in der Planungsphase schon dafür sorgen, dass Systeme später sicherer sind? Also wie groß ist da der Spielraum der Projektleiter?
Naja, für die Projektleiter heißt natürlich, dass so Sicherheitsanforderungen von Anfang an Bestandteil der Systemarchitektur sein soll. Also klar, Penetrationstests, Sicherheitsreviews sind sowieso unerlässlich, aber am Beispiel dargestellt nicht nur die eigentlichen Produkte, sondern eben die gesamte Lieferkette. Da sind ja Stahlhersteller dabei, ja, da sind ja Zulieferer von auch kleinen Standardsachen wie Schaltern oder Leitungen mit dabei. Das alles spielt ja letztendlich eine Rolle und die alle kommen dann natürlich sozusagen dann mit vor. Ich meine, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ja, auf den Namen kommt natürlich auch der Deutsche, das haben wir relativ unbeschadet überstanden, muss man sagen. Aber jetzt geht es halt mal nicht um Menschenrechte, sondern um Umweltschutz. Und damit wir sozusagen unsere Sicherheit und Freiheit sichern können, um uns dann über Menschenrechte und Umweltschutz Gedanken zu machen, muss das, glaube ich, jetzt mal her. Ja, also wirklich ein Lieferkettengesetz im Sinne von durchgängige Cybersecurity-Absicherung von Kommunikationswegen. Ja. Ohne das wird es nicht funktionieren.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass da eben Schulung und Sensibilisierung der Mitarbeiter in diesem Bereich auch sehr, sehr hohen Stellenwert haben.
Natürlich machen wir ja selber auch. Wir machen ja auch regelmäßig einmal im Jahr Sicherheitsschulung für die Mitarbeiter. Und diese Schulungen sind, glaube ich, entscheidend. Hohes Bewusstsein für die Cyberrisiken sind vermutlich da, aber sie gehen halt auch mal unter im Tagesgeschäft. Ich meine, wir selber senden ja regelmäßig Testmails mit Attachments raus. Und rate mal was, 8-10% klicken aufs Attachment und sagen, ach stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Also einfach, ja, im Tagesverlauf schnell, Action, noch eine Mail, klingt interessant. Den Namen habe ich schon mal gehört, klack, und schon bin ich dabei. Das geht ja schneller, als man gucken kann. Ja, und da kann man nur immer wieder appellieren an die Beteiligten und die Systeme letztendlich härten. Aber ich glaube, der Mensch ist die größte Schwachstelle dabei.
Ja, sicherlich. Apropos Mensch, wir haben ja für moderne Methoden wie digitale Entwicklung und Cybersicherheit brauchen wir ja hochqualifizierte Fachkräfte. Die fehlen ja aber oft. Also Schulung hin, Schulung her, aber wir brauchen Experten. Welche Profile, Expertenprofile fehlen derzeit am dringendsten in der Rüstungsbranche? Hast du da
Ja, also die Rüstungsbranche, wie schon gesagt, ist ja vielfältig. Also besonders gefragt sind natürlich IT-Sicherheitsexperten, Systemingenieure, Fachkräfte für digitale Entwicklung, wie vorhin schon angesprochen. Da kommt was Neues, neue Modelle, neue Software, neue Vorgehensweisen. Das muss man ja erstmal können. Aber auch Spezialisten für internationale Beschaffung werden benötigt. Das sind aber wiederum diejenigen im Tier 1, die letztendlich ausliefern. Aber hast du mal versucht, im Supermarkt abends noch was zu kaufen oder eine leckende Dusche reparieren zu lassen? Gar nicht so einfach, ja. Und quer durch diese Industrien, die zuliefern, zieht sich eben diese Spur der nicht eingehaltenen Termine, der sinkenden Qualität und der Nichterreichbarkeit. Das ist ja, was uns alle im Tagesgeschäft trifft. Und man geht ja heute davon aus, dass wir in den nächsten 3 Jahren über 700.000 Stellen nicht besetzen werden können. Also eine Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen. Nee. Und speziell das geringe Interesse junger Leute, wenn jetzt mal, sage ich mal, der alte Mann, der hier meckert, an den MINT-Fächern, das halte ich wirklich für besorgniserregend, weil das kann man ja später nicht aufholen. Ja, was wir jetzt versäumen im Bereich Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaft und Technik, das ist in 10 Jahren weg und das ist in 20 Jahren auch noch weg, weil das wird man später nicht mehr mitnehmen können. Und da müssen wir irgendwie schauen, dass wir es attraktiver hinbekommen, dass diese Fächer und diese Inhalte ja wieder Spaß machen und bei Leuten Begeisterung schüren. Das hat Deutschland ein Problem.
Gibt es denn erfolgreiche Beispiele, wie Unternehmen Nachwuchskräfte gewinnen oder binden? Hast du da eben, weil jetzt haben wir nur über die sozusagen, dass es Deutschland da gerade keinen guten Job macht, aber gibt es irgendwie Unternehmen, die du kennst, die irgendwie da gute Anreize haben und anbieten?
Ja, da kommen ein paar Dinge zusammen. Ich meine, der Fachkräftemangel, wie schon gerade gesagt, in der Rüstungsbranche ist ja wirklich eine zentrale Herausforderung. Da sind die Unternehmen schon kreativ, setzen auf duale Studiengänge, Mentoringprogramme, flexible Arbeitszeitmodelle. Also Beispiel ist Rheinmetall wieder mit dem Ausbildungs- und Trainee-Programm, die das massiv ausgebaut haben und gezielt Kooperationen auch mit Hochschulen eingeht. Das heißt, man nimmt frühzeitig schon Studierende mit in die Projekte für Praktika, für Studentenjobs und was alles dazugehört, was früher wahrscheinlich im Rüstungsumfeld einfach nicht möglich gewesen wäre, ja, weil alle Angst hatten, dass da jetzt Externe mit reinkommen, aber das geht nicht mehr ohne, ganz klar. Mhm. Quereinsteiger natürlich auch gesucht, ja, die aus verwandten Industrien kommen, Stichwort Automotive hatten wir gerade schon. Und dann natürlich das Ganze, was sozusagen Richtung Interesse an der Rüstungsindustrie grundsätzlich angeht. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview mit der Susanne Wiegand gehört, der früheren CEO von RENK, und die berichtete in so einem durchaus hörenswerten Podcast der Wirtschaftswoche. Ja, es gibt noch andere gute Podcasts. von einem regelrechten Ansturm von Bewerbern in den letzten 2 Jahren, ja, ausgelöst durch den Einmarsch in der Ukraine und das wachsende Bewusstsein für europäische Stärke und Verteidigungsbereitschaft. Also die Unternehmen selbst sind attraktive Arbeitgeber, ja, zukunftssicher, bezahlen ganz gut, und in der Bevölkerung hat sich's auch gedreht, nicht, Rüstung, was, du arbeitest in einem Rüstungsunternehmen, echt, wow, was machst du denn da und was macht ihr denn und wie funktioniert es denn, und es ist ja schon sehr interessant, also wirklich kompletter Mindchange, der dem ganzen Thema gut tut.
Ja, weil die Bedrohungslage einfach eine ganz andere ist, wie noch vor 10 Jahren, ja, oder zumindest gefühlt.
Alle, ne? Das akzeptiert haben, klar, alle wünschen sich Frieden, aber der muss halt leider auch verteidigt werden.
Ja. Genau, so sieht's aus. Gibt es irgendeinen Unterschied jetzt in der Rüstungs-, in dem Bereich, um die bestehenden Teams eben für die neuen digitalen Methoden und Tools fit zu machen, im Vergleich zu jetzt anderen Industrien? Ist da, würdest du sagen, das ist ein Unterschied, außer vielleicht eine höhere Dringlichkeit noch?
Du meinst jetzt praktisch in der Entwicklung in den Unternehmen, um die...
Die Teams zu entwickeln, ja, genau.
Ja gut, ich meine, die Teams heißt natürlich, da kommt eh keiner dran vorbei, sich zunehmend mit KI zu beschäftigen und es auch einfach anzunehmen. Das ist kein Selbstläufer, ja, alle Unternehmen machen zwar gerade irgendwas damit, müssen aber sicher aufpassen, dass sie ihre Mitarbeitenden auch mitnehmen. Ja, da kann man es uns ja nicht leisten, dass die Hälfte sagt, wow, interessiert mich, möchte ich mitmachen. Die anderen sagen, was ist das für ein Zeug? Da müssen ja alle letztendlich mit dabei bleiben. Und ich glaube, das wird die ganz große Wette auf die Zukunft, dass je schneller wir quer durch die Bank und in allen Branchen tatsächlich KI-Know-how und auch tägliches Einsetzen von KI für Routineaufgaben nehmen, desto besser wird es der Projektmanagement-Welt tun, desto besser wird es der Produktentwicklung tun, weil man sich wirklich auf die Kernthemen konzentrieren, wo man eben Kreativität braucht, wo man Ideen braucht und wo halt wir Menschen doch noch einen gewissen Vorteil haben gegenüber einer KI, die sehr stark reproduzieren kann, ja, die sehr stark Standardaufgaben übernehmen kann. Aber ich setze mal darauf, dass es tatsächlich auch ein bisschen geistige Kapazität freisetzt, wenn man Routineaufgaben damit los wird.
Ganz sicher. Ich denke mir nur, dass gerade in der Rüstungsbranche der Umgang mit KI wahrscheinlich mit ja, Glacé-Handschuhen sozusagen erfolgt, weil man muss ja besonders aufpassen, dass die Sicherheit gewahrt bleibt.
Natürlich, aber es gibt ja Modelle, die komplett bei mir laufen, damit meine Daten funktionieren. Das sind ja nicht unbedingt die Copilots dieser Welt, die dort eingesetzt werden, sondern ganz spezialisierte Systeme. Und die haben ja sehr unterschiedliche Funktionalitäten. Ja, das sind da einerseits die Large Language Models, die mir helfen, sozusagen Texte zu verstehen und Routineaufgaben zu übernehmen. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir in den nächsten Jahren, wenn nicht Monaten, sehen werden, dass dort auch ganze Maschinen und Produkte neu designt und konstruiert werden. Eben auch durch diese digitalen Modelle, die dabei entstehen. Wenn man das einer KI mal beigebracht hat, dann kann die wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit eine verbesserte Version tatsächlich eines Produktes herstellen, wo wir als Mensch 3 Monate erstmal entwickeln und zeichnen würden. Die Idee, was es sein soll, muss von uns kommen. Die Umsetzung, die können wir, glaube ich, gut delegieren.
Gehen wir noch ganz kurz auf die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen ein. Rüstungsprojekte stehen ja unter starker politischer Kontrolle und müssen wirklich viele rechtliche Auflagen erfüllen. Wie wirkt sich denn diese enge politische Kontrolle auf die Projektarbeit aus?
Naja, die finanzielle Planung von Rüstungsprojekten ist ja so herausfordernd, weil es eben über viele Jahre läuft. Im Normalfall sind da keine schnellen Projekte und eben diese politischen, wirtschaftlichen und technologischen Rahmenbedingungen sich ständig ändern. Ich denke mal, um Projekte in unsicheren Zeiten stabil zu halten, müssen Unternehmen und Auftraggeber ein gemeinsames Finanzierungsmodell entwickeln. Sie müssen vielleicht Shared-Risk-Ansätze fahren, ja, wo man sagt, wir haben sozusagen hier die Möglichkeit, Festpreise zu vereinbaren innerhalb gewisser Grenzen, ja, was wir auch bei unseren Kundenprojekten immer wieder mal machen, ist so gerade so ein bisschen im Kommen, weil beide Seiten brauchen eine Belastbarkeit und eine Planbarkeit. Ich meine, was dazu kommt, aber das macht es halt schwierig und da gibt es keine Garantien. Ich muss ja ständig den Markt beobachten, ja, also Preisentwicklungen bei Rohstoffen, Komponenten, Dienstleistungen ändern sich praktisch ständig, kommen neue Anbieter auf den Markt, Stichwort seltene Erden, ja, Rohstoffzufuhr in China gekappt oder begrenzt, plötzlich schürft man auch im Erzgebirge und findet Lithium in großer Menge, hätte man ja vorher auch schon mal machen können. Aber jetzt passiert es sozusagen, dass man sich dort auch umstellt und auch ein bisschen breiter aufstellt, um diese unsicheren Zeiten ein bisschen stabiler zu machen.
Siehst du da irgendwie Best Practices, wie Vertrauen zwischen diesen Gruppen aufgebaut werden kann? Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns?
Da würde ich sagen, muss man sich neu organisieren. Typischerweise, wir sind ja, was weiß ich, bei diesem FCAS-Projekt, diesem Future Combat Air System, auch ein bisschen sozusagen mit dabei und kriegen mit, was da passiert. Und da geht es natürlich darum, dass man auch mit offenen Karten spielt. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber da wurden ja lange Zeit Kosten postuliert von 100 Milliarden für die Entwicklung des Systems. Haben alle schon trocken geschluckt. Das stimmt nur leider nicht. Ja, das soll ja bis 2070 betrieben werden. Man rechnet mit 2 Billionen Kosten an dieser Stelle für den Gesamtbetrieb dieser Lösung. Und ich denke, da muss man von vornherein nicht versuchen, irgendwie Dinge klein zu halten und sozusagen hin und her zu schieben und nachzutarocken, sondern da auch einfach mal offen zu sagen, was es kostet. Ich glaube, da wird jetzt auch die Bevölkerung, kann sich eh keiner vorstellen, 2 Billionen, aber sagen, na gut, wenn das der Preis ist, ja, über 50 Jahre sozusagen, dass wir uns besser verteidigen, dass wir besser aufgestellt sind, dass wir unabhängig werden, auch vom großen Bruder Amerika, dann ist es vielleicht gut angelegt, weil im Vergleich zu dem, was man verlieren könnte, ist es immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich denke, da muss man wirklich eher schauen, dass man die Kommunikation nach außen klar transparent fährt, aber auch zwischen sozusagen Anbietern und Beauftragenden, eben Behörden und Bundesregierung, Bundeswehr, von vornherein darlegt, was es denn mal kosten kann. Wie gesagt, da ist, glaube ich, in der Vergangenheit auch viel zu viel Kleinteile gerechnet worden, damit man das Projekt halt auch noch kriegt, ja, und hinterher wurde geclaimed aufs Doppelte.
Ja. Aber das schürt natürlich dann auch Unzufriedenheit, gell?
Natürlich. Genau.
Bleiben wir gerade beim Thema Finanzen. Wie kann man denn Projekte finanziell so planen, dass sie auch in unsicheren Zeiten stabil bleiben? Gibt es da eine Möglichkeit?
Ja, eben wie gesagt, dieses regelmäßige Beobachten des Marktes, vielleicht mehr Meilensteine einbauen, wann Projekte eben auch freigegeben werden, phasenweise freigegeben werden. Da gibt es auch diverse Projektmanagement-Methoden, die genau sowas tatsächlich schon seit langem einfordern. Prinz 2 zum Beispiel, ja, obwohl es da vielleicht nicht so gut reinpasst, aber da wird ein Budget immer nur für die nächste Phase freigegeben, wenn die jetzige tatsächlich erfolgreich absolviert wurde und dann Projekte eben auch mal abgebrochen werden. Da bin ich nicht ganz sicher, wie weit Zeit sozusagen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auch noch Budgets einfach genutzt werden, weil man sie hat. Ja, verständlich aus Sicht der Hersteller und der Lieferanten, natürlich völlig unverständlich manchmal aus Sicht des Auftraggebers, vielleicht der Bundeswehr. Und da haben wir ja auch immer wieder mal Beispiele gehabt, wo dann über Jahre hinweg Dinge entwickelt wurden, die einfach auch nie auf den Markt gekommen sind. Ich glaube, da wird es einfach notwendig sein, schärfer hinzuschauen, sich zu überlegen, was brauchen wir denn, aber eben auch wieder für schon angesprochen im europäischen Kontext, was wiederum zu der Diskussion von vorhin führt, wie kriege ich denn da ein einheitliches Vorgehen hin und auch eine einheitliche Budgetierung, in denen die Länder natürlich nicht alle gleich zahlen, weil sie nicht gleich zahlen können. Da wird Deutschland immer gut mit dabei sein, aber sorry, uns geht es ja auch noch ganz gut.
Bin ich auch gleich beim nächsten Stichwort. Wie können denn da oder welche Vertragsmodelle können denn da helfen, die Kosten fair zwischen Staat und Industrie zu verteilen? Hast du da Einblicke?
Ja, es geht da darum, die Kosten, Risiken und Chancen fair zwischen Staat und Industrie zu verteilen. Bewährtes Modell, was weiß ich, ist ein Cost-Plus-Incentive-Fee, ja, wunderbares englisches Wort. Ja, die Industrie hat sozusagen die tatsächlich angefallenen Kosten erstattet bekommen. Das muss ja sein, aber natürlich irgendwo auch gedeckelt und bekommt natürlich einen Bonus, wenn bestimmte Ziele, Zeit, Qualität, Budget sozusagen erreicht werden. Das heißt, beide Seiten haben einen echten Anlass oder Incentive, Effizienz zu fördern, auch mal Kosten zu sparen, gemeinsame Lösungen zu finden. Natürlich kann ein Industrieunternehmen nicht sozusagen selbst so eine Entwicklung stemmen, muss sich aber auch bewusst sein, dass nur wenn sie liefern, sie eben auch den tatsächlichen Gewinn mitnehmen. Ja, weil von Cost habe ich noch nichts, von Cost plus habe ich was und von Cost plus Fee sozusagen, Incentive Fee, da mache ich dann meinen echten Gewinn. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Antreiber für ein Unternehmen, im eigenen Projektmanagement besser zu werden, im Ressourcenmanagement besser zu werden, im Einkauf besser zu werden, weil da hole ich ja die Marge raus in diesen Projekten. Und sorry, auch unsere Industrieunternehmen in der Rüstung müssen ja letztendlich profitabel sein. Ja. Das ist ja kein Goodwill, der allen hilft, sondern die müssen ja Geld verdienen.
Ja, richtig. Wir hatten es schon teilweise angesprochen mit den finanziellen Risiken und Preisschwankungen, wie man damit umgeht. Hast du da sonst noch, außer jetzt, sagen wir mal, dass man eben die Budgets vielleicht nach Prinz 2 eben nur streckenweise freigibt, immer in Etappen. Da kann man natürlich dann wieder neu einphasen, aber gibt es sonst noch irgendwie da Ideen aus der Branche?
Ja, das sind jetzt Gemeinplätze, aber wenn ich in Urlaub fahre, dann weiß ich schon, was das alles kostet, aber ich nehme wahrscheinlich ein bisschen mehr mit, als ich vermutlich brauche. Also Stichwort Reserven einplanen, Reserven allokieren, nicht immer zu knapp, um den Preis attraktiv aussehen zu lassen, sondern wie vorher schon gesagt, mal die Gesamtkosten eines Systems tatsächlich auf den Tisch zu legen, nicht nur die Entwicklung einer Komponente, nicht nur die Entwicklung eines neuen, was weiß ich, Haubitze oder was immer dazugehören mag, sondern die Munitionskosten, die Betriebskosten, die Lagerkosten, das muss alles dazugerechnet werden, damit man nicht hinterher immer böse überrascht wird. Das sind, glaube ich, die größten Probleme, die wir heute haben. Ja, dass so dieses Ungeplante. Und wenn man dann irgendjemand fragt, dann sagt natürlich der oder diejenige schon, naja, das war doch eh klar. Haben wir nicht aufgeschrieben? Okay, blöd gelaufen. Also ich glaube, da muss man einfach mehr Puffer einbauen. Gerade, wie du schon sagst, Rohstoffpreise, ja, können von heute auf morgen explodieren, können davonrennen. Ja. Ich krieg sie vielleicht gar nicht und kann gar nicht sozusagen weiterentwickeln, muss mich dann umstellen, vielleicht Dinge neu entwickeln, weil ich irgendwelche Sachen nicht bekomme. Das wird, glaube ich, alles noch nicht so ganz berücksichtigt.
Kommen wir zum Schluss, also es ist ein bisschen plakativ, aber wenn wir jetzt eine einzige große Hürde sofort aus dem Weg räumen könnten, um Rüstungsprojekte schneller und besser zu machen, welche wären das deiner Meinung nach?
Denke mal aus eigener Erfahrung, die Reduzierung von Bürokratie und die Beschleunigung von Entscheidungsprozessen. Das wäre der größte Hebel. Dann könnten Projekte deutlich schneller umgesetzt werden. Schnell heißt immer Zeit. Schnell heißt eben auch die Möglichkeit, dort nochmal Varianten auszuprobieren. Also die beiden Dinge, Bürokratieabbau und schnellere Entscheidungen.
Das wären so die großen Hebel. Ja. Und letzte Frage, welche Schritte sollten Projektmanagement-Teams denn jetzt gehen, um in den nächsten Jahren nicht von Entwicklungen überrascht zu werden? Ich gehe mal schwer davon aus, es kommt das Stichwort KI, aber hast du vielleicht sonst noch was?
Naja, Projektmanagement ist ja unsere Paradedisziplin, ja, und seit vielen Jahrzehnten kommen da ja die gleichen Dinge vor, da kommen Projekte, Ressourcen, Portfolios, Plan- und Ist-Kosten drin vor. Risikomanagement, ja, wenn es denn sein muss, machen wir schon auch, aber ich finde die Excel-Liste gerade nicht. Ich glaube, das wird ganz stark zunehmen, Risikomanagement in Projekten, aber nicht nur, um sie aufzuschreiben, sondern um von vornherein auch Mitigationspläne zu entwickeln. Was ist, wenn das Risiko eintritt? Wie kann ich es vermeiden? vermeiden, wie kann ich es abschwächen, also aktiv damit umgehen als Teil des Projektmanagements. Das wird die Kosten eines Projektes um ein paar Prozent erhöhen, bringt aber wahrscheinlich hinterher so viel, dass es locker wieder drin ist. Mhm. Und ja, du hast es ja schon angesprochen, wenn der Einsatz von KI bei der Definition von Projektzielen berücksichtigen, gerade eben auch von Risiken und der Suche nach Lösungen, muss tägliches Handwerkszeug werden. Und gerade beim Risikomanagement, wenn man Projekte in der Vergangenheit ein bisschen gut dokumentiert hat, ja, aufgeschrieben, was erreicht wurde, ein paar Lessons learned letztendlich aufgeschrieben und das vielleicht jetzt ganz gut geht noch in einem zentralen System, dann ist es ja die perfekte Basis, um die Top 10 Risiken für neue Projekte da mal raus zu extrahieren. Da gibt's ja Muster und Mustererkennung ist ja genau, was eine KI absolut perfekt kann. Ja, wir selber wollen es gar nicht durchlesen und wie viele Seiten denn noch, aber zack, daraus die 10 prominentesten Risiken mal, samt vielleicht Eintrittswahrscheinlichkeit, samt Lösungen, wenn sie eingetreten sind. Wenn man das von vornherein in den Projekten mit drin hätte, dann wäre es, glaube ich, für die Projektmanagement-Teams eine deutliche Hilfe. Entwicklungen überrascht werden, ja, ist ja positiv wie negativ in deiner Frage. Ja, also es kann ja auch eine positive Überraschung sein im Sinne von, hey, ich muss nicht mehr jeden Donnerstag meinen Excel-Report 2 Stunden ausfüllen, das kriege ich vom System geliefert, aha, da kriege ich auch Vorschläge, wie ich Dinge formuliere, dann kann ich mich vielleicht besser darum kümmern, meine Leute ein bisschen zu pflegen und einzufangen und vielleicht die offenen Punkte auch im Zwischenmenschlichen in dem Projektmanagement anzugehen. Also, wie gesagt, keine Schwarz-Weiß-Antwort, aber ich glaube, die Kombination aus Risikomanagement, KI und am Ball bleiben mit neuen Entwicklungen, ja, aber das sind ja unsere Kunden sowieso, ja, speziell im Bereich Projektmanagement sind die ja durchaus offen für auch Vorschläge von uns, was ich auch immer sehr interessant finde, dass dort tatsächlich auch eine Lernbereitschaft immer da ist. Mhm.
Das klingt ja gut. Also in diesem Sinne hoffen wir, dass es so bleibt und dass sich die Entwicklungen ins Positive wenden. Hast du sonst noch last famous words für uns zu dem Thema Herausforderung der Rüstungsbranche?
Nein, vielen Dank für die Gelegenheit, mal darüber sprechen zu können. Ja, das sind ja Themen, die uns alle doch bewegen. Wir alle wollen unseren Kindern und mittlerweile auch schon Enkeln, muss ich zugeben, eine lebenswerte Zukunft gestalten und auch eine sichere Zukunft gestalten. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach wichtig, dieses Thema Rüstung auch zu einer nationalen Aufgabe zu machen. Ja, es ist natürlich bei aller sozusagen Berücksichtigung dessen, was wir diskutiert haben, hier ein Geschäft für die Unternehmen. Aber es ist eben auch wichtig, sich dort bewusst zu werden, dass man sich verteidigen muss, dass man zusammenhalten muss. Und für Europa sehe ich es als gigantische Chance, die wir, glaube ich, so nie hatten in den letzten 40, 50 Jahren. Also ich finde es eine spannende Zeit, muss ich sagen, und bin da eher optimistisch in dem Sinne, dass wir da was bewegen.
Mhm. Gut. Vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Schöne Worte, die man so stehen lassen kann, finde ich. Und zum nächsten Thema in Kürze, würde ich sagen.
Da fällt jetzt bestimmt was ein und ja, würde mich auch freuen, gerne wieder was beitragen zu können. Macht ja immer Spaß, so Dinge zu diskutieren und sich auch mal intensiver damit beschäftigen zu können.
Genau. Dann vielen Dank und tschüss. Schönen Tag.
Dankeschön. Ciao.
Sie haben Feedback zur neuen Folge? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@theprojectgroup.com oder kommentieren Sie einfach direkt unter den Shownotes. Und natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, geben Sie uns gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag.